ARD. SWR Kultur. Forum.
Jesiden in Deutschland. Wie geht es 12 Jahre nach dem Genozid weiter? Am Mikrofon Susanne Babila. Im August 2014 hatten Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat im Irak tausende jesidische Männer ermordet und Frauen und Kinder versklavt. Deutschland beherbergt mit schätzungsweise über 100.000 bis 200.000 Menschen die weltweit größte jesidische Gemeinschaft. Wie leben Jesiden in Deutschland? Wie steht es um die juristische Aufarbeitung gegen IS-Rückkehrer? Und warum werden Jesiden wieder in den Nordirak abgeschoben? Darüber diskutieren Fahad Al-Silo, Überlebender und Student, Professor Jan-Ilhan Kisselhahn, Traumatherapeut und Orientexperte und Dr. Sandra Kostner, Migrationsforscherin an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Fahad Al-Silo, bevor wir über die Gegenwart sprechen, lassen Sie uns 12 Jahre zurückblicken und gemeinsam in den Nordirak gehen. Sie waren damals 11 Jahre alt, als Sie miterleben mussten, wie die Terrormilizen des Islamischen Staates Ihre Heimatstadt überfallen haben. Wie haben Sie das damals erlebt?
Ja, also Tage davor war es eigentlich ganz normal für uns. Wir waren eigentlich in unserem normalen alltäglichen Leben, bis dann um 3 Uhr morgens der IS in unseren Dörfern einmarschiert ist. Und nach stundenlanger Bombardierungen und Schüsse auf unseren Häusern und in den Dörfern um uns herum haben wir uns dann irgendwann entschieden zu fliehen. Unser Fehler war aber, dass wir nicht zu weit weg geflohen sind. Wir waren noch außerhalb des Dorfes, so circa 3 Kilometer entfernt, weil wir gedacht haben, wenn der IS jetzt aufhört oder wir in Anführungsstrichen gewinnen, dann können wir wieder zurück nach Hause. Zumindest hat mein Vater das gesagt. Und somit waren wir in einem Bauernhof von meinem Onkel außerhalb des Dorfes. Und wir waren nicht alleine, wir waren ca. 120 Menschen dort drin. Und alle haben auf das Gleiche gehofft. Es wird vorbei sein und wir können wieder zurück nach Hause. Und die Tatsache, dass wir gedacht haben, dass es vorbei sein wird und wieder nach Hause zurückgehen können, hat uns dazu gebracht, nichts mitzunehmen. Nur unsere irakischen Ausweise. Und dann in dem Moment kamen 3 IS-Autos und sie hatten einen Plan, sie wussten ganz genau, wie sie da vorgehen sollen. Vor uns haben sie erstmal einen Mann auf schlimmste Art und Weise ermordet, sodass wir ungefähr wissen, was auf uns zukommt. Und dann kamen sie zu uns, 120 Menschen, wie gesagt, in 4 selbstgebauten Zimmern und haben uns alle erstmal rausgeholt, gewalttätig. Und uns erstmal getrennt in 3 Gruppen. Männer ab ca. 16. Ich war damals noch kein Mann für sie. Frauen, hübsche Frauen, ungefähr 11 bis 40. Und wir Kinder mit unseren Müttern, also älteren Frauen. Genau, sie haben uns sortiert. Und die jungen Mädchen, darunter meine 4 Schwestern, haben sie mitgenommen, verschleppt. Meine Mutter und die anderen älteren Frauen und wir Kinder wurden in einer Küche abgeschlossen. Und während wir in der Küche abgeschlossen waren, wurden unsere Väter und Onkel, die älteren Männer, ermordet. Und nachdem dann die Schüsse vorbei waren und alles drumherum, haben wir uns dann getraut, die Tür dieser Küche aufzuschließen, beziehungsweise aufzubrechen. Und haben dann nach draußen gesehen und die Leichen unserer Familienangehörigen waren überall verteilt. Und mein Vater war in dem anderen Zimmer. Er hat noch gelebt, hat uns angeschaut, einmal in die Runde. Und dann haben wir ihn ja in eine Liegeposition gelegt und ihn das gemütlich gemacht. Aber dann hat er irgendwann noch das letzte Mal uns angeschaut und seine Augen nicht mehr zugemacht.
Und ihr seid dann geflüchtet?
Wir sind dann geflüchtet in die Sinjar-Gebirge.
Und dann weiter ins Flüchtlingslager oder wohin seid ihr geflüchtet?
8 Tage waren wir erstmal in der Sinjar-Gebirge und da war es auch um Überleben kämpfend. Also wir waren stundenlang, mein Bruder und ich waren manchmal 6-7 Stunden lang auf der Suche nach Stückchen Fladenbrot von den anderen Familien. Die Gebirge waren ja voll mit geflüchteten Menschen und waren auf der Suche nach Wasser. Und dann, als wir dann uns getraut haben, die Gebirge zu überqueren, also auf die andere Seite zu kommen, es ist uns dann gelungen, ein paar Menschen zu erreichen, die dann unsere Familienmitglieder angerufen haben, die in der Zeit in der Region Kurdistan gearbeitet haben. die uns dann von der anderen Seite der Gebirge abgeholt haben. Und dann gingen wir in die Lager. In den Containern, Zelten waren wir schon und in Schulen in Kurdistan untergebracht und so weiter.
Und wenige Monate später sind Sie, Professor Kisselhahn, ja beauftragt worden, ein Sonderkontingent zusammenzustellen mit besonders verletzten, schwer verletzten, schwer traumatisierten Frauen, vor allem mit Kindern. Wie war die Situation der Menschen?
Also wir waren das erste Mal dann zu schauen, wie die Situation ist, 2015, im Januar, Februar war das. Und genau die Geschichten, die Ferhat gerade uns erzählt hat, eine Geschichte nach dem anderen. Es war noch zum Teil Winter und die Zelte waren gerade Übergangszelte, also die nicht tatsächlich auch irgendwie Wärme oder Schutz bieten konnten. Und man sah natürlich nach einem Genozid das vollkommene Trauer von leeren Augen, von Unruhe, von Ängsten, das in den Gesichten der Menschen geschrieben ist, die irgendwo nach Hoffnung suchten, vergebens. Zugleich war ja auch der Beginn des Genozids, das heißt, die, die es geschafft haben, waren ja jetzt, neben dass sie erstmal in Sicherheit waren, wo sind meine Verwandten, wo sind meine Schwester, wo ist mein Vater, leben sie nicht, wo sind die Kinder, die geblieben sind, vor allem was Ferhat erzählt, auch mit den jungen Frauen, das war auch ganz klar zielgerichtet. Auch damals schon für uns, als wir da waren, war klar, es ging nicht um irgendeine Terrororganisation, die versucht, irgendwo Angst und Schrecken in diesem Gebiet und ihre Macht hier zu demonstrieren, sondern es ging zielgerichtet um einen Genozid. Das konnte man damals schon berichten, weil gerade die Geschichten, die Ferhat gerade ein bisschen erzählt hat, habe ich tausendfach gehört. Also diese Systematik der Aufteilung von Menschen, von jungen Menschen, von Frauen, von unverheirateten Frauen, von älteren Menschen, die gezielt an bestimmten Orten gebracht worden sind, die Massenexekutionen von Männern. Heute sind noch etwa 14 bis 20 Massengräber, die hoffentlich in den nächsten Monaten geöffnet werden, noch unklar, wer drin ist. Das heißt, wir waren Zeitzeuge eines Genozids, weil wir hautnah an der Grenze waren. Der Kampf ging weiter. Wir hörten Explosionen, Aktivitäten der IS und gleichzeitig versuchten wir, die jungen Frauen und Kinder zu finden, zu untersuchen, schauen, wie wir sie dann hier nach Deutschland zur Behandlung bringen.
Eine gefährliche Mission und quasi mitten in einer komplett traumatisierten Gemeinschaft der Jesiden. Haben Sie sich dort auch schon kennengelernt?
Ich habe Ferhat natürlich, ist ja sozusagen im Rahmen des Sonderkontingents mit seiner Mutter und Geschwister gekommen. Und ich habe noch gute Erinnerungen, vor allem weiß ich noch, so am Flughafen, wo wir sozusagen Richtung Deutschland flogen, habe ich ihn sehr gut, aber auch dann mit seiner Mutter bei den Untersuchungen dabei. Ja, ich kenne ihn seit dem 11. Lebensjahr, genau. Ja.
Und Ferhat, angesichts dessen, was Sie uns geschildert haben, ist es ja unglaublich, was Sie hier geschafft haben. Sie waren 12 Jahre alt, als Sie hier ankamen, haben Deutsch gelernt, das Abitur gemacht, studieren jetzt Maschinenbau und engagieren sich sehr für die jesidische Gemeinschaft. Was treibt Sie denn an?
Ich würde sagen, an erster Stelle meine Mutter und meine Schwestern. Wenn ich sehe, also für mein Engagement sind es eigentlich nur diese Leute um mich herum. Meine Familie, vor allem aber, wenn man jetzt weiter schaut, sind das alle jesidischen Frauen, die so gerne so viel erzählen würden, aber sich nicht trauen oder nicht die Möglichkeit dazu haben. Und wenn man noch weiter schaut, dann sind das eigentlich alle Menschen, die Krieg erleben müssen, die unterdrückt werden und nicht diese Stimmen haben können. Und deswegen erhebe ich meine Stimme für alle, die diese Möglichkeit nicht haben. Ich habe die Möglichkeit und ich habe die Gottesgabe, sprechen zu können. Warum überhaupt nicht?
Ja, und Ihre Schwestern? Sie konnten sich ja aus der Gefangenschaft befreien und kamen mit Ihrer Mutter im Sonderkontingent nach Baden-Württemberg, oder?
Zwei davon leben jetzt noch in Stuttgart und die anderen sind verteilt. Ja, größtenteils meine Stärke auch von ihnen, also dass sie immer wieder morgens aufstehen und trotzdem auf die Arbeit gehen und immer wieder aufstehen, wenn sie etwas beunruhigt und trotzdem sich davon nicht runterbringen lassen. Weil, wie so viele jesidische Frauen schon gesagt haben, sie sind nicht besiegt worden, indem sie verschleppt wurden, sondern sie werden erst besiegt, wenn sie schweigen und sich von ihnen runterbringen lassen oder ein Ende in ihrem Leben sehen. Dann wurden sie besiegt, aber noch sind sie nicht besiegt und das zeigen meine Schwestern, indem sie jeden Tag ihr Leben weiter so führen. Natürlich sieht man nicht, was in ihnen vorgeht. Aber man sieht äußerlich, dass sie sehr stark sind und sie sind so weit im Leben gekommen. Sie machen alle Ausbildungen, haben die Sprache gelernt, sind mittlerweile verheiratet. Drei davon haben schon Kinder. Und ich finde, das ist Stärke genug zu zeigen.
Professor Kieselhander hat ja auch Baden-Württemberg Besonderes geleistet. Sie sind Traumatherapeut, Sie haben die Menschen betreut, dann über viele Jahre hinweg. Wie war da Ihre Erfahrung, gerade auch mit den Frauen, nach den erschütternden Erfahrungen der Verschleppung, der sexualisierten Gewalt, die Sie erfahren mussten?
Na, wir beobachten schon, je länger Sie in Erstgefangenschaft waren, desto schwerer ist auch, sind die Traumafolgestörungen in Form von Erinnerungen, Ängste, Schlafstörungen, Albträume, Unsicherheit, aber auch gerade bei sexualisierter Gewalt von Scham und Schuldgefühle, dass sie sich gegenüber ihrer Gesellschaft schämen, obwohl sie dafür selber nichts können. Frauen aus dem Sonderkontingent haben wir geholt, die in etwa im Durchschnitt ein Jahr in IS-Gefangenschaft waren und weniger. Sie waren relativ gefestigt trotz dieser Schrecken. Die größte Sorge war am Anfang nicht um sie selber, sondern um ihre Verwandten, um ihre Geschwister, ihre Eltern. Die Reise nach Deutschland war für sie auch sehr belastend, weil sie in Deutschland nicht kannten. Sie wussten nicht, was auf sie zukommt. Sie waren überrascht, dass so viele Muslime in Deutschland leben, vor denen sie ja geflohen sind. Die bärtigen Männer, die sie am Flughafen sahen oder woanders, hat sie erschrocken. Wir haben viele, die in Unmacht gefallen sind, weil sie gesagt haben, wo sind wir gelandet? Sie kannten erstmal die Sprache nicht, was wir im Sonderkontingent sicherlich einmalig geschafft haben. Wenn man später auch über die Situation der Geflüchteten spricht, hier war ein klar geplantes Bringen von Menschen, die schutzbedürftig waren. Dementsprechend waren die verschiedenen Städte informiert, sie waren einverstanden, sie haben Ressourcen zur Verfügung gestellt, wir haben Dolmetscher ausgebildet, mit Ärzten, Therapeuten sie darüber informiert, mit welcher Gruppe sie zu tun haben, welche Erwartungen auch medizinisch zu erwarten sind und therapeutisch. Insofern ist das schon etwas Einmaliges, das ja auch vielfach in der Welt als Beispiel immer wieder erwähnt wird, mit vielen Auszeichnungen, weil es um eine bestimmte schutzbedürftige Gruppe geht. Und wir sehen auch, ich arbeite weiterhin seit eben 12 Jahren im Irak und sehe gleichzeitig aber auch immer aktuell über 200.000 Geflüchtete, die seit 12 Jahren in diesen Camps leben. Sie hatten nicht das Glück, wie Ferhat, vielleicht da rauszukommen. Und da sehen wir tatsächlich, dass die psychischen Erkrankungen fast epidemisch geworden sind. Die Suizidraten sind sehr hoch, die Depression ist sehr hoch, die Perspektive ist nicht vorhanden, die Unsicherheit. Und gleichzeitig sehen wir hier aber Erfolgsgeschichten, Modelle, wo wir sagen, wow, das heißt, wenn sie ausreichend Sicherheit haben, ausreichend Orientierung, Stabilisierung, einigermaßen psychosoziale Hilfe, kann man mit dem schwersten Trauma, den man sich überhaupt nicht vorstellen kann, man überleben und einen Blick für vorne, eine Zukunft haben. Und das beste Beispiel ist natürlich Ferhat, seine Familie, aber viele der anderen Jesidinnen, die studieren, die sich aus was gemacht haben. Sie haben sozusagen daraus gelernt, statt in diesem Negativ des Trauers und des Traumas zu bleiben und sagen, Deutschland hat uns eine Chance gegeben. Und diese Chance sehen wir. Das hat aber auch mit den historischen Traumata der Jesiden zu tun. Das ist nicht das erste Mal, dass sie leider Opfer von Genoziden sind. In ihrem Narrativ sprechen sie von 74 Genoziden. Insofern sind ihre Vorfahren schon epigenetisch irgendwie vorbereitet gewesen, dass ein erneutes Trauma durch solche islamische radikale Organisationen auf sie zutreffen kann.
Frau Dr. Kostner, Sie sind Migrationsforscherin. Sie haben auch sich mit Genozidforschung befasst. Jetzt hat der Bundestag die grausamen Verbrechen an den Jesiden als Genozid anerkannt. Das war 2023. Deutschland übernimmt auch eine moralische Verantwortung, eine gesellschaftliche Verantwortung. Das ist doch ein gutes Signal auch an die Jesiden gewesen.
Ja, ich denke, das war ein sehr wichtiges Signal. Und was oft vergessen wird bei der Genozidkonvention, wenn man nur den Kurzbegriff verwendet, ist, die Konvention heißt zur Verhütung und Bestrafung von Völkermord. Und Verhütung, wenn ich das anerkenne, dass es ein Genozid war, geht damit ja auch ein Schutzversprechen einher, was mehr ist als ein abstraktes Schutzversprechen, dass grundsätzlich jeder Gruppe vielleicht sowas passieren kann, die eine Minderheit ist, sondern hier hat es sich ja konkretisiert. Und wenn ich dann Menschen ins Land geholt habe, entweder über ein Sonderkontingent oder eben ihnen auf dem Flucht- und Asylweg ansonsten die Einreise ermöglicht habe, finde ich, habe ich diesen Menschen gegenüber dann auch eine höhere Schutzverpflichtung, als es bei anderen der Fall ist. Auch vor dem Hintergrund, was ja schon erwähnt wurde, dass ja über den Asyl- und Fluchtweg leider, weil es ja auch unkontrolliert war, auch die Peiniger gekommen sind. Was ja bedeutet, dass Deutschland, wie Sie auch eingangs sagten, inzwischen die größte jesidische Diaspora-Gemeinde hat, dass eben beide Gruppen hier teilweise Seite an Seite leben und sich immer wieder auch begegnen müssen. Und das ist natürlich schon sehr herausfordernd. Und das, denke ich, bedeutet eben auch nochmal, dass wir den Jesiden, die wir auch hier im Land haben, ein erhöhtes Schutzversprechen haben, eine Verantwortung, der wir auch gerecht werden sollten. Und das tun wir ja nicht immer im Hinblick darauf, dass ja auch die Abschiebungen Richtung Irak insgesamt zunehmen und teilweise Jesiden betroffen waren. Und relativ aktuell, das Land Nordrhein-Westfalen hat es sich ja Anfang des Jahres, also der Landtag von Nordrhein-Westfalen, zusammengesetzt und beschlossen, ein Landesschutzprogramm für Jesiden zu erlassen. Das betrifft vor allem diejenigen, die auf keine andere Art und Weise einen dauerhaften Aufenthaltstitel bekommen können, die aber zumindest 2 Jahre schon in Nordrhein-Westfalen leben. Das wäre aber eine Aufenthaltsgewährung nach § 23 Aufenthaltsgesetz, das Aufenthaltsgewährung durch die obersten Landesbehörden. Aber aufgrund des geltenden Bundeseinheitlichkeitsprinzips muss hier der Bundesinnenminister zustimmen und er hat im März die Zustimmung verweigert.
Das heißt also, Jesiden sind bedroht von Abschiebungen. Man hört auch immer häufiger davon, gerade Jesiden, die eben auch seit kürzerer Zeit hier in Deutschland sind bedroht von Abschiebung und es leben auch noch viele Jesiden in Unsicherheit. Wie ist das denn bei Ihnen in der Familie, Herr Alsilo? Leben auch Angehörige in Unsicherheit oder wurden sogar abgeschoben?
Abgeschoben wurden welche schon. Ich habe auch die Papiere, die sie bekommen für die Abschiebung, gesehen. Was da drin steht, ist auch schon unfassbar. Du musst deine Tasche packen, in 2 Wochen musst du weg. Sowas in der Art. Und viele fühlen sich bedroht, die vorher jetzt keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, was noch mehr Abschiebungen hier stattfinden. Und genauso so oft wie meine Mutter gehört bekommt, dass sie nicht abgeschoben wird, weil sie ja durch das Sonderkontingentprogramm kam, hat meine Mutter auch trotzdem Angst, weil sie sagt, dass sie keine Staatsbürgerschaft bekommen wird, weil sie kein Sprachniveau hat, B1, glaube ich, in dem Fall. Oder eine abgeschlossene Ausbildung, darf sie keine Staatsbürgerschaft beantragen. Und deswegen fühlt sie sich jetzt irgendwie nicht angekommen oder nicht sicher, weil sie das nicht bekommt. Und genauso geht es vielen anderen Familienmitgliedern von mir, hier in Stuttgart oder außerhalb in NRW und so weiter. Aber ja, Abschiebefälle gab es auf jeden Fall bei mir im Umkreis. So.
Ich würde vielleicht zu der Schutzverpflichtung noch eine Sache ergänzen. Es kommt ja auch darauf an, wie sieht es denn in dem Land aus, in dem ich Personen zurückbringe. Wenn ich jetzt Personen der Mehrheitsgesellschaft zurückbringe, die wenig zu befürchten habe, ist das was anderes, als wenn ich eine Minderheit zurückbringe, die immer noch in eine sehr prekäre Situation käme. Sie haben es ja auch schon gesagt, viele leben immer noch in den Flüchtlingslagern. Die Dörfer sind zerstört, die Infrastruktur ist zerstört, es gibt wenig Arbeitsmöglichkeiten für die Menschen. Und in dieser Situation jemanden zurückzuschicken, ist dann, finde ich, schon ziemlich verantwortungslos. Auch vor dem Hintergrund, dass ja in Teilen von Syrien, das ist ja nicht weit, auch der IS wieder erstarkt, der IS auch wieder erstarken kann. Und bevor das nicht wirklich ausgeschlossen sein kann und die Menschen nochmal einer solchen Verfolgungssituation ausgesetzt werden, sollte man bei Jesiden wirklich eine Ausnahme machen. Normalerweise guckt man nicht nach ethnischer oder Religionszugehörigkeit, wenn es um Abschiebung geht, sondern nach Staatsangehörigkeit. Aber ich denke hier eben aufgrund, wie Sie sagten, der Anerkennung im Januar 2023, dass es ein Genozid war, hat man hier diese erhöhte Schutzverpflichtung und man hat auch eine erhöhte Strafverfolgungsverpflichtung, weil die Konvention heißt ja zur Verhütung und zur Bestrafung von Genozid.
Ein moralisches Dilemma?
Nein, eigentlich nicht. Wir haben noch gerade Januar 5600 IS-Kämpfer aus Syrien, aus diesem berühmten Al-Hol-Kamp. Gerade werden die Verfahren vorbereitet. Da wissen wir auch nicht, ob es irgendwelche Schnellverfahren sind. Die Bundesstaatsanwaltschaft hier in Deutschland hat sich angeboten, sie zu unterstützen, weil es geht ja auch zum Verstehen, was der Hintergrund war. Welche Länder waren da verwickelt? Welche Interessen waren da? Es geht ja nicht nur jemanden festnehmen und sie werden immer noch im Irak, nicht wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, nicht wegen Kriegsverbrechen oder Genozid verurteilt. Sie werden als Mitglied einer Terroristenorganisation verurteilt. Das hat natürlich eine ganz andere Dimension. Viele der Zurückgekehrten, die heimlich wieder nach Sinjar zurückgekehrt sind, sind ehemalige Verwandte. Ich weiß aus den vielen Interviews und Studien, die wir gemacht haben, ehemalige Lehrer von unseren jungen Mädchen, Kindern, die bei ihm zur Schule gegangen sind, sind Täter gewesen. Die sind jetzt wieder zurück. Stammesführer, die ihre Leute schützen, arabische Stammesführer, sagen, ja, das sind jetzt IS-Kämpfer gewesen, aber jetzt nicht mehr. Die Regierung reagiert nicht. Und als Psychotraumatologe kann ich ja nur warnen, wie kann ich jemanden, der traumatisiert und schwer belastet ist, in einem genozidalen Umfeld zurückschicken. Das heißt, per se ist es so, wenn ich zurückgehe, mich an diesen Dingen erinnere, es gibt keine ausreichende psychosoziale Versorgung, es gibt keine ausreichende Medizin, dann ist doch klar, dass ich eine Reaktivierung des Traumas auslöse. Allein schon aus diesem Grunde ist eine Gesundheitsgefährdung da und dürfte sie nicht abschieben. Auch das ist im Asylgesetz eigentlich verankert, dass wir, wenn eine Gesundheitsgefährdung vorliegt oder eine Gesundheitsbehandlung im Herkunftsland nicht möglich ist, auch das wäre nicht. Der einzige Grund, den die Bundesregierung vor allem in Berlin nennt, ist ausreichende Sicherheit, wird immer argumentiert, dass im Nordirak ausreichend Sicherheit herrscht. Auch da stimme ich nur teilweise zu. Für die Mehrheitsbevölkerung ja, aber es gibt auch einen erheblichen Rassismus und Diskriminierung gegen Christen, Jesiden, nicht-muslimischer Glaubens. Verschiedene Imame haben aufgerufen, die Jesiden umzubringen, dass sie Ungläubige sind, auch wenn sie kurdische Herkunft haben. Wir sehen, dass zunehmend auch innerhalb der Bevölkerung der Islam angekommen ist. Insofern ist das nicht nur eine kleine radikale Gruppe, sondern Minderheiten wie die Chaldeer, die Christen, die Jesiden, die Shabaks, Zarathustra, sie versuchen, dieses Land zu verlassen. Und da drückt man die Augen, weil das in die Asylpolitik Europas im Augenblick nicht passt. Aber es ist eine verheerende Situation, die wir tagtäglich dort beobachten.
Also die Jesiden in Deutschland leben in Angst vor Abschiebung, jedenfalls ein großer Teil, eben alle, die nicht mit dem Sonderkontingent gekommen sind oder einen sicheren Aufenthaltsstatus haben. Und sie leben auch in Angst vor IS-Rückkehrern, die in Deutschland leben. Herr Kislan, Sie sind bei Prozessen gegen Täter des sogenannten Islamischen Staates als psychiatrischer und psychologischer Sachverständiger und begutachten in diesen völkerstrafrechtlichen Verfahren die schweren Traumafolgestörungen der Opfer, insbesondere der jesidischen Gemeinschaft. Wie viele Prozesse haben Sie denn bislang begleitet und wie hoch ist denn die Einsicht der Täter, der IS-Rückkehrer?
Also alle, die in Deutschland waren, außerdem noch in Schweden beratend, in Frankreich und in Niederlanden, also dort, wo IS-Kämpfer tatsächlich mutmaßliche Täter, muss man ja sagen, gefasst worden sind, bin ich immer beratend oder als Gutachter tätig gewesen. Die IS-Elite, also sozusagen der Kopf dieser IS-Kämpfer, sind intellektuelle, akademische, hochintelligente Menschen. Sie zielbewusst wissen, wie sie organisieren. Und wenn sie nach Deutschland, Europa fliehen, sie können sehr gut damit umgehen. Auch in religiösen Hinsicht gibt es Regeln, wo man sich in Notsituationen sogar verleugnen darf, um die Interessen des Islams aus ihrer Sicht zu verfolgen. Das ist der Begriff der Tarie, wird das immer wieder auch erwähnt. Und sie haben ihre Organisationsstruktur geändert. Es gibt nicht diese hierarchische Form, sondern sie haben bereits 2015/16 ganz klar gesagt, ihr braucht keinen Befehl von uns, ihr seid Muslime und die Christen, andere sind auch noch eure Feinde. Benutzt einen Messer, benutzt einen Stock, benutzt eine Waffe, was ihr auch immer in den Händen bekommt, tötet die Ungläubigen. Insofern fühlt sich jeder, der irgendwie sich angenähert fühlt an die IS und diese Ideologie, irgendeine Tat zu verüben. Das macht auch diese ganze Terrorismusbekämpfung sehr schwer, weil es ist eine Art Hydra mit verschiedenen Köpfen, die man abschlägt, kommt die nächste. Die ich selber untersucht habe, wir haben auch ein Buch zur Psychologie der IS geschrieben 2016 und hatte die Gelegenheit, mit IS-Kämpfern auch vor Ort zu sprechen, die in Gefangenschaft waren. Und sie sind nicht psychisch in irgendeiner Form auffällig gewesen. Wenn, dann sind es 1-2% gewesen. Alle sind ideologisch verfestigt. Und sie haben diese Idee, die wir auch in der Nazizeit hatten, die Entmenschlichung des Menschen. Die anderen, die Jesiden, sind keine Menschen. Und ich darf mit denen machen, was ich will. Und sie finden das auch richtig. Sie stehen dahinter und glauben sogar, dass sie dafür in den Himmel kommen. Das ist eine radikale Ideologie, die den Islam sozusagen genommen hat, die Grundlage, und nutzt das, um ihre Macht durchzusetzen. Aber wir wissen auch biologisch, dass wir unsere Empathie, die angeboren ist, kontrollieren und stoppen können anderen gegenüber. Henker, die tagtäglich Leute umgebracht haben, sagten mir, ich hatte eher Sorge, dass ich die Handlung des Köpfens nicht richtig mache. Er hat sich nicht darum geschert, ob er jemanden, einen Menschen tötet. Also Sie müssen sich vorstellen, für Sie sind die anderen keine Menschen. Und so unterschätzen wir auch diese Terrororganisationen, dass wir nun so unter dem Aspekt des Terrorismusbefängung einer radikalen Gruppe sehen. Wir müssen in viel andere, tiefere Dimensionen denken, damit wir zumindest weiterhin Freiheit leben können.
Eine ganz aktuelle Diskussion nach dem CSD-Anschlag in Berlin, wo man eben auch oft den Eindruck gewinnt, man unterschätzt die Gefahr oder man schätzt sie nicht richtig ein. Mit wie viel IS-Rückkehrern, Tätern rechnet man in Deutschland?
Es sind sicherlich Tausende. Man muss nur unterscheiden zwischen denen, die aktiv im Kampf waren, die anderen, vor allem Frauen und Kinder, die dort mitgenommen worden sind oder dort eingeheiratet worden sind. Ich habe jetzt die Zahl der Kinder nicht im Kopf, aber es müssten auch um die 100 Kinder sein, die dort zur Welt gekommen sind und jetzt wieder zurück wollen. Viele der Camps sind aufgelöst oder zum Teil aufgelöst worden. Also das heißt, wir haben schon mit einer großen Zahl von IS-Kämpfern, die damals sich von hier aus angeschlossen haben. Etwa die Hälfte und mehr ist tot in dem Krieg. Ein Teil will zurück. Und ein Teil, die überhaupt nichts mit Deutschland oder Europa zu tun hat, ergreift natürlich die Möglichkeit im Rahmen dieser Asylverfahren, das muss man sozusagen die Kehrseite dann sehen, dass sie dieses Asylgesetz nutzen, um hierher zu kommen, um ihre Untaten weiter durchzuführen.
Am 13. Juli hat das Oberlandesgericht München ein deutsch-irakisches Ehepaar verurteilt zu langen Freiheitsstrafen. IS-Rückkehrer, die zwei jesidische Mädchen versklavt und misshandelt haben. Fahad al-Silo, das muss doch für die jesidische Community auch ein positives Signal sein. Hier in Deutschland wird gehandelt, die IS-Verbrecher werden bestraft. Oder wie wird das wahrgenommen?
Es ist irgendwie beides. Natürlich freuen sich vor allem auch die Frauen, die wissen ja, was sie mit ihnen angetan haben, wenn so etwas passiert. Aber zum größten Teil ist es natürlich Angst, weil sie denken nicht, oh okay, jemand wurde hier lebenslang verhaftet, sondern warum gibt es denn überhaupt hier? Und wie schafft er von dort hierher zu kommen? Aber irgendwo fühlt man sich natürlich auch gesehen und man sieht, dass das Thema immer noch Präsenz ist. Ja, also es gibt auf jeden Fall irgendwo eine Sicherheit, was das Thema angeht. Aber ich würde sagen, die Frage, warum sie überhaupt hier sind und wie sie überhaupt hierher schaffen, das beschäftigt mehr als die Freude, dass die jetzt irgendwie verurteilt wurden.
Nur ergänzend. Das, was Deutschland und die Bundesanwaltschaft geschaffen hat, ist ja auch etwas, was nicht selbstverständlich ist, dass sie ein spezielles Genozidteam aufgebaut haben, aufgrund auch ihrer oder unserer historischen Erfahrung, dass sie hier auch weltweit eine besondere Rolle spielen und sagen, dort, wo IS-Kämpfer zu finden sind, sie werden vor Gericht gebracht. Und das kann auch andere Länder und Staaten positiv beeinflussen. Und Gerechtigkeit ist ein wichtiges Thema. Ohne Gerechtigkeit gibt es keine Heilung. Diese Täter müssen, wie lange es auch dauert, gefunden und vor Gericht gebracht werden.
Jesiden in Deutschland, wie geht es 12 Jahre nach dem Genozid weiter? Darüber diskutieren wir heute in SWR Kultur Forum mit Fahad al-Silo, Überlebender und Student, mit Professor Ilhan Kisselhahn, Traumatherapeut und Orientexperte und mit Frau Dr. Sandra Kostner, Migrationsforscherin an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Frau Kostner, lassen Sie uns doch über die Integration von Jesiden in Deutschland sprechen. Ich glaube, wir haben schon sehr wichtige Aspekte angerissen. Verunsicherung, Angst, Trauma, aber trotzdem ein großer Wille, wie man an Fahrer zieht, sich zu integrieren, seinen Weg zu gehen, Anerkennung zu erfahren in der deutschen Gesellschaft. Welche Rolle spielt denn die Religion, wenn es um dieses Thema Integration geht? Hilft sie oder hat man manchmal das Gefühl, sie ist dann auch ein Hindernis?
Es kommt immer auf die konkrete Integrationsdimension auch an. Also ich denke, was man bei Jesiden auch sieht, es ist eine kleine Minderheit, die viel Verfolgung erlebt hat in ihrer Geschichte, also deshalb auch eine gewisse Resilienz entwickelt hat. Und häufig, wenn solche Gruppen auf einmal eine Chance haben, wie jetzt bei uns in Deutschland, ihr Potenzial zu entfalten, weil die Verfolgung weg ist, weil Teilhabechancen da sind, sind sie auch wirklich innerhalb sehr kurzer Zeit in der Lage, dieses Potenzial auszuschöpfen. Also in besonders guter Weise haben wir das ja gesehen bei osteuropäischen Juden, die in die USA gegangen sind im 19. und 20. Jahrhundert. Und ich denke, da ist bei Jesiden auch ein ähnliches Potenzial zu sehen. Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn es wirklich eine kleine Gruppe ist, die sie vor allem auch über Religion definiert, wenn ich recht informiert bin, gibt es weltweit ca. 1 Million Jesiden, das ist also in der Tat eine kleine Gruppe, dass dann auch der Druck relativ hoch sein kann innerhalb der Community, die Religion zu erhalten, weil wenn wir sie nicht erhalten, es gibt ja nicht so viele andere, die sie praktizieren können. Wenn sie jetzt Katholik sind, dann gibt es so viele andere, die es auch praktizieren können, spielt es nicht so eine Rolle, ob sie das machen. Also kann auch die Familie an dieser Stelle lockerer sein. Aber in der Regel, wenn Minderheiten über einen langen Zeitpunkt bestehen, dann haben sie auch relativ strenge interne Regeln, über Heiratsregeln zum Beispiel, wen man überhaupt heiraten kann. Bei den Jesiden ist das ja auch sehr ausgeprägt der Fall. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn man in einem anderen Land ist, auf einmal ganz andere Sozialkontakte auch hat und man sich dann eben in jemanden verliebt, der nicht der eigenen Community angehört. Wenn jetzt das eigene Umfeld, die eigene Familie dafür offen ist, dann ist das in der Regel eher unproblematisch. Wenn jetzt aber die eigene Familie sehr starken Wert drauf legt, dass man die jesidische Tradition weiterführt, weil ich glaube auch, bei Jeside kann man nur sagen, wenn beide Elternteile auch Jesiden sind, das macht es natürlich schwieriger als bei anderen Religionen, wo man noch konvertieren kann. Das heißt, dann ist natürlich schon ein starker Druck da und unter Umständen auch ein starker Konflikt.
Professor Kislehan, wenn man eine Gemeinschaft ist, die über Jahrhunderte verfolgt wurde, also dieses permanente Gefühl der Ausgrenzung, des Nicht-Dazugehörens, das schweißt doch dann auch zusammen und führt natürlich dazu, dass so eine Gemeinschaft dann auch sehr stark zusammenhält.
Also die Jesiden sind in Deutschland erstmal nicht homogen, weil sie aus unterschiedlichen Ländern kommen. Ihre Gebiete sind zwar die Türkei, die Jesiden sind in den 60er Jahren als Arbeitsmigranten, später als Geflüchtete in den 80er Jahren gekommen, in Syrien, Irak, in den Kaukasusgebieten wie Georgien, Armenien zum Teil, aber auch aus der Ukraine oder jetzt in Russland. Das heißt, die Jesiden vereinen sich das erste Mal in ihrer Geschichte seit etwa 100, 150 Jahren in Deutschland. Das heißt, viele haben in der Zwischenzeit eine andere Sozialisation erfahren. Die Menschen in den Kaukasusgebieten haben viel der ehemaligen russischen Sozialisation erfahren, die in der Türkei eher den kemalistisch-türkischen, den arabischen und so weiter. Also sie kommen schon mit unterschiedlichen Dingen. Was sie alleine verbindet, ist tatsächlich ihre Religion und ihre religiösen Regeln. Und sie sind das erste Mal mit der Globalisierung konfrontiert. Das heißt, sie haben etwa in den letzten 800 bis 1200 Jahren die Methode des Überlebens durch Isolierung gewählt. Also wir ziehen uns in unseren Bergen, in unseren kleinen Städten und Dörfern und leben unsere Regeln. Und so ist alles gesichert und ändert sich nicht. Sowohl seit den 60er, 70er Jahren, aber auch extrem jetzt durch den Genozid, haben wir etwa 150.000 Menschen alleine aus den Shingal-Gebieten geflüchtet haben in Deutschland. Wir haben im Augenblick eine Vermischung der Jesiden mit unterschiedlichen Sozialisationsprozessen. Das ist eine gewaltige Herausforderung. Und im Hinterrücken ist noch der Genozid, das unverarbeitete Trauma des Genozids. Es geht weiter im weiteren Sinne, weil unsicher ist, wo sie bleiben können. Und das macht das Ganze schwieriger und insofern müssen wir natürlich auch mit Konflikten Konflikten rechnen, ehrlicherweise. Was Sie eben ansprachen, einige der Kinder und Jugendlichen werden nicht verstehen, warum es solche Regeln gibt, warum es da kein Kastensystem gibt. Und hier ist gerade die religiöse Führung, es gibt eine religiöse Führung im Nordirak, in Kurdistan, die tatsächlich hier gefordert ist, zu überlegen, wenn ich möchte, dass die Jesiden überleben über nächste Generation hinweg, dann müssen wir schauen, ob bestimmte Regeln doch nicht veränderbar sind. Das hat man nämlich, wir waren ja auch Zeuge, als die Frauen aus der Gefangenschaft kamen, die Mehrheit, ich sag mal jetzt vorsichtig, über 90% haben sexualisierte Gewalt erlebt, Vergewaltigung, Missbrauch und so weiter. Auch allein schon nach diesen alten Regeln wäre eine Akzeptanz dieser Frau nicht möglich gewesen. Aber der hohe Priester der Jesiden hat gesagt, nach 800 Jahren ändern wir das, weil die Frauen können nichts dafür und wir müssen sie schützen. Das heißt, in Ausnahmesituationen gibt es doch Möglichkeiten, weil diese Regeln durchaus auch Menschen in ihrer langen Historie geändert haben. Also hier muss eine Veränderung stattfinden, wenn man in Australien, wenn man in der USA, wenn man in Kanada, wenn man in Deutschland, in Schweden, Frankreich überleben will, ähnlich wie Sie sagten, auch mit der jüdischen Gemeinschaft, das kann durchaus ein Vorbild sein. Hier muss man überlegen, was ist notwendig zu überleben und was kann man weglassen, das vielleicht in der Heimat wichtig war, aber hier nicht mehr wichtig ist.
Das ist schon der Blick in die Zukunft. Noch immer sind ja doch die Traditionen sehr streng. Wie ist das für Sie, Farhad Al-Silo? Sie sind ein junger Mann. Ist das für Sie unvorstellbar, eine Nicht-Jesidin zu heiraten oder ist das tatsächlich ein Tabuthema?
Es ist auf jeden Fall klar, dass ich später eine Jesidin heirate. Vielleicht kommt es davon, dass mein Vater so sehr seine Religion geliebt hat. Er ist ja auch dafür gestorben. Ich meine, er wurde aufgefordert, entweder zum Islam zu konvertieren oder ermordet zu werden. Und er hat sich für den Tod entschieden. Und ich glaube, ich muss das ehren. Ich muss es nicht, ich will es auch ehren. Und ich glaube, ich würde auch aus meinem eigenen Willen mich trotzdem für meine Kultur entscheiden und für unsere Traditionen entscheiden. Deswegen ist auf jeden Fall eigentlich bei mir auch in der ganzen Familie klar, dass wir später Jesiden und Jesidinnen heiraten. Und man kann natürlich nichts dafür, wenn man sich irgendwie jetzt, sag mal in Anführungsstrichen, aus Versehen in einer verliebt, mit der man öfters lernt oder in die Bibliothek geht, so oft wie ich in die Bibliothek gehe. Aber ich glaube, so emotional stabil bin ich, dass ich mich davon jetzt beziehungstechnisch entfernen kann, weil ich mich für etwas anderes entscheide. Wer weiß, was in der Zukunft sein wird. Meine Kinder haben natürlich auch ihren eigenen Willen, aber ich hoffe mal, dass sie unsere Traditionen und unsere Kultur nachgehen und die Religion auch beibehalten, weil das wäre mein Wunsch und ich hoffe mal, dass es auch zukünftig nicht verloren geht.
Also man kann nur Jeside sein, wenn beide Elternteile Jesiden waren. Das hat ja auch zur Folge, wenn ich richtig informiert bin, dass wenn man sich dem widersetzt, dass man ausgestoßen wird aus der jesidischen Gemeinschaft.
Ja, das wäre eigentlich der Fall. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass die Familie dann dich ausstoßt. Das ist dann immer eine Frage, wie gut deine Familie das akzeptiert, wenn du jetzt jemand aus einer anderen Religion heiratest. Wir hatten schon Fälle, aber die Familie kam damit gut klar. Aber aus der Gemeinschaft an sich sind sie dann automatisch ausgestoßen. Sie gehören halt dann nicht mehr dazu, weil sie dann Kinder gebären werden, die nicht Jesiden sind. Genau. So, also aus der Gemeinschaft sind sie dann automatisch ausgeschlossen. Und dann ist es die Frage, wie gut ihre Familie oder seine Familie das akzeptiert.
Das kennt man ja auch, diese strengen Heiratstraditionen aus anderen Migrationsgruppen. Oder, Frau Dr. Kostner?
Ja, Religion ist eigentlich die höchste Barriere, wenn es um Eheschließungen geht. Also deshalb auch bei der Gastarbeiterzuwanderung, italienische Männer, deutsche Frauen, spanische Männer, deutsche Frauen, innerhalb weniger Jahre gab es da eine ganze Reihe an Eheschließungen. Das war unproblematisch. Wo es schon schwieriger wurde, und das ist eine Gruppe, die überwiegend untereinander heiratet, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben, weil wir die als komplett integriert sehen, sind die Griechen. Die griechisch-orthodoxe Religion ist auch eine, die eine wichtige Rolle spielt in der griechischen Gemeinschaft und die es zu erhalten gilt. Da gibt es also insgesamt weniger interreligiöse Eheschließungen zum Beispiel als zwischen türkeistämmigen Muslimen und christlichen Deutschen. Und das zeigt eben, dass gerade Religion, vor allem denke ich, wenn es eben kleinere Religionsgruppen sind, dann starken Fokus drauf legt, die Religion zu erhalten. Weil wenn ich halt nur wenige Menschen habe, ist jeder, der rausgeht, eine Gefahr für die Gesamtgruppe. Wenn es eben eine große Gruppe ist, ist die Gefährdung so nicht da. Aber ich denke, Sie haben noch einen wichtigen Punkt gesagt, dass eben die oberste jesidische Autorität im Irak dann auch eine Flexibilität gezeigt hat. Weil das war ja auch die Absicht der IS-Attentäter, an dem Punkt zu sagen, wir vergewaltigen diese Mädchen
und zerstören sie.
Und zerstören damit die Gruppe. Weil die Genozidkonvention heißt ja auch nicht töten nur, töten ist eine Methode, sondern die Zerstörung der Gruppe. Und da hat er ja dagegen gewirkt, dadurch, dass er gesagt hat, nein, diese Frauen und Mädchen nehmen wir wieder auf, weil sie können nichts dafür. Ich glaube, das Problem besteht immer noch bei den Kindern, die dann durch die Vergewaltigungen entstanden sind, dass die Kinder, glaube ich, nicht zurückgenommen werden oder nicht akzeptiert werden, weil die als muslimische Kinder gesehen werden. Was ja für die Frauen auch dann teilweise sehr belastend sein wird, seine Kinder eben zurücklassen zu müssen, um in die Gemeinschaft zurückzukehren. Aber insgesamt ist das ja, wenn Sie sagen, 800 Jahre diese Tradition und dann innerhalb von wenigen Monaten zu sagen, vor dem Hintergrund dessen, was passiert ist, zeigen wir hier eine Flexibilität. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Schritt in die Zukunft einer jesidischen Gemeinschaft, die jetzt immer mehr um den Globus verteilt sein wird. Und in Deutschland ist ja die jesidische Community noch groß. Das heißt, bereits Sie haben eine ganz gute Chance, dann auch eine Jesidin hier zu finden. Aber wenn Sie jetzt in einem Land leben, wo die jesidische Community aus 20 Personen besteht und mit den meisten sind Sie schon verwandt, dann wird es natürlich deutlich schwieriger. Klar kann man versuchen, jemanden dann aus dem Ausland auch zu finden, aber es wird dann eben schwieriger. Und das wäre vielleicht auch der nächste Schritt, dann zu sagen, es muss, um Jeside zu sein, muss man nicht unbedingt von beiden Eltern dann abstammen, die auch Jesiden sind.
Gut, die Regeln können wir nicht festlegen. Wir hatten viele Vorschläge, wo es machbar wäre. Das sicherlich müssen die Jesiden selber das entscheiden. Aber sozusagen die Version, die Ferhat persönlich, und das ist seine Entscheidung und mit großem Respekt nachvollziehbar, so denken auch die Mehrheit der Jesiden, die vor allem aus dem Nordirak und Schengal kommen. Wir sehen aber auch Entwicklungen, die im Kaukasien, in Georgien und Armenien andere sind. Jesiden, die aus der Türkei oder sogar in Syrien haben sie zum Teil auch einige religiöse Elemente in Afrin geändert, die nicht kompatibel sind mit der Vorstellung in Nordirak. Also da haben Veränderungen in verschiedene Formen stattgefunden. Und wie gesagt, man trifft sich jetzt hier und es ist so eine Art Diskussion und ein Widerstand, in welche Richtung das gehen wird. Es ist noch nicht klar. Zum jetzigen Zeitpunkt wirkt natürlich dieses Genozid und Trauma. Das heißt, die innere Solidarität ist stärker geworden. Vorher war der Glaube an Jesidentum deutlich bei Jugendlichen geringer. Nach dem Genozid ist es stärker geworden. Man hätte auch denken können, sie verlieren den Glauben, weil sie sagen, wie kann Gott sowas zulassen? Es ist aber nicht so eingetroffen. Eher umgekehrt, die tragen viel stärker jesidische Symbole wie den Engel V oder andere Ketten, die sie bei sich haben, Symbole. Das heißt, im Augenblick haben wir eher eine starke Tendierung zu kämpfen um die Identität als Jeside. Und dazu gehört eben auch die Regeln, die Ferhat auch beschrieben hat. Aber die Generationen werden sich ändern und die Entwicklung werden anders. Und deren Kinder und Enkelkinder werden eine andere Sozialisation erfahren. Sozusagen aus wissenschaftlichem Perspektive wird die Religion der Jesiden so, wie sie aktuell ist, nicht bleiben. Das ist definitiv, weil die äußeren Faktoren so stark sind, wiederum die Regeln theologisch zu schwach sind, um hier ihnen ein Konzept zu geben, in dem sie sagen, auch in der internationalen, globalen Welt kann ich so leben.
Und Frauen sind ja auch zu sichtbaren Stimmen geworden nach dem Genozid. Starke Persönlichkeiten, Nadia Murad, Friedensnobelpreisträgerin, das ist ja auch ein Vorbild für die jesidische Community.
Definitiv, die Frauen sind nach dem Genozid und das hat auch zu einem Paradigmawechsel geführt. Sonst waren es eher die patriarchen Männer, sie waren die Sprecher nach außen. Durch den Genozid haben wir sicherlich auch vielleicht durch die Psychotherapie und durch die Anerkennung der Genozid, ist ja nicht nur in Deutschland, sondern mehr als 13 Ländern, durch die UN gab es eine Form von Empowerment durch die Frauen, die gesagt haben, wir nehmen nicht diese typische Frauenrolle, die durch Kriegsopfern immer wieder stattfindet. Das, was wirklich gut, erfolgreich geschafft worden ist, dass die Frauen gesagt haben, wir müssen uns nicht dafür schämen, was uns passiert ist. Wir haben unsere Ehre nicht verloren. Wenn es jemand ehrlos ist, dann sind es die Täter der IS-Kämpfer, die uns das angetan haben. Und wir stehen auf und wir sprechen. Und bis heute noch sind in sei es Farida, sei es andere Frauen weltweit, jesidische Frauen, sind im Augenblick immer noch die Stimme der Jesiden und nicht diese alte patriarchische Gesellschaft, was ich übrigens toll finde, weil Frauen denken, glaube ich, anders und wir haben über seit Jahrhunderten durch den Patriarchalismus vergessen, was es bedeutet, gleichberechtigt zu leben.
Ein tolles Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank an die Runde. Jesiden in Deutschland, wie geht es 12 Jahre nach dem Genozid weiter? Das war das Thema heute in SWR Kulturforum. Es diskutierten Fahad al-Silo, Überlebender und Student, Professor Ilhan Kisselhahn, Traumatherapeut und Orientexperte, und Dr. Sandra Kostner, Migrationsforscherin an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Am Mikrofon verabschiedet sich Susanne Babila.